Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer ostdeutsch-libanesischen Geschichte, wie sie Aline Abboud in ihrem ersten Buch erzählt. Als Tagesthemenmoderatorin ist sie bekannt. Inzwischen ist sie journalistisch anders unterwegs. Etwa barfuß in Tetas Garten, so heißt ihr Buch. Und wo dieser Garten im Libanon steht und was es damit auf sich hat, hören wir gleich von ihr selbst. Aline Abboud ist unser Gast in dieser Lesart. Herzlich willkommen. Aline Abboud, so heißt jetzt unser Gast, und ihr Gesicht und ihre Stimme kennen Millionen, die sie bis letzten Herbst im Fernsehen als Moderatorin der Tagesthemen gesehen haben oder aktuell immer noch sehen auf YouTube bei Die da oben, ein Funkformat, wo die Journalistin alles Wichtige erklärt, das im Bundestag besprochen und beschlossen wird. Aline Abboud ist gebürtige Halblibanesin mit ostdeutschem Migrationshintergrund, so charakterisiert sie sich selbst in ihrem ersten Buch, das sie jetzt veröffentlicht hat, Barfuß in Tetas Garten, so der Titel. Und sie erzählt darin ihre Familiengeschichte zwischen dem Libanon und Ost-Berlin. Jetzt ist sie bei uns im Studio. Guten Morgen, Frau Abboud. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, vielen Dank.
Sie stellen in Ihrem Buch ein libanesisches Sprichwort voran. Den Libanon kannst du nicht verstehen, und wenn du glaubst, ihn verstanden zu haben, hat man ihn dir falsch erklärt. War das jetzt Ihr Ansatz, um uns den Libanon, die Heimat Ihres Vaters, zu erklären?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint, logischerweise. Aber gerade die Libanesen, würde ich sagen, oder Libanesinnen, sind sehr bekannt für einen sehr zynischen Humor und sehr viel Ironie. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen diese ganze Kriegs- und Krisengeschichte aus, wahrscheinlich. Ich kenne das eigentlich in der ganzen Region. Wenn man viel durchgemacht hat, dann hilft Humor doch sehr gut, um gewisse Phasen auch zu überstehen. Das macht es jetzt nicht immer besser und leichter, aber das habe ich so in der Region generell kennengelernt. Ich habe ja auch mal in Israel gearbeitet und da war das ähnlich, und auch in Syrien, wo ich mal war und so weiter. Und ich glaube, das soll das so ein bisschen transportieren und gar nicht jetzt so despektierlich wirken, dass so von wegen, ihr habt alle keine Ahnung.
Nein, es wirkt einfach so schön widersprüchlich, drollig auf der Weise. Ja. In Ihrem Buch, da erzählen Sie sehr persönlich auch von Ihrer Kindheit. Sie sind in 1988 in Ost-Berlin geboren, also noch knapp in der DDR. Ihre Mutter ist Ostdeutsche, Ihr Vater Libanese. Wann kam Sie denn auf die Idee, über Ihre Familie jetzt zu schreiben, ja, für die Öffentlichkeit?
Also der Verlag Ullstein kam tatsächlich auf mich zu, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich noch nicht bei den Tagesthemen, da war ich noch beim ZDF und habe dort Nachrichten moderiert, und da hatte ich eine sehr pfiffige, smarte Lektorin, die bis heute eben meine Lektorin ist und war, und die ist dran geblieben und hat damals eben mich gefunden, entdeckt und fand meine Geschichte und meine Biografie so spannend, und ja, und ich hatte dann einfach ein bisschen Zeit, dann kam Corona, da waren so einige Sachen, private Krisen, dann viel Arbeit, und ich habe dann einfach sozusagen in diesen Jahren immer wieder weitergeschrieben, und das hat sich dann im Grunde jetzt zu diesem Buch entwickelt, einfach weil natürlich auch der Fokus durch, also als ich dann bei den Tagesthemen angefangen habe, ja noch ein bisschen mehr auf meine Biografie gelegt wurde, dass einfach auch die Leute interessierter waren, und so hat sich das jetzt zu einem sehr persönlichen Buch entwickelt, wo ich ehrlicherweise nicht gedacht habe, dass ich da mal hinkomme, weil ich eigentlich sehr vorsichtig bin mit Privatsphäre und wie viel möchte ich nach außen geben, und habe aber festgestellt, dass also jetzt auch vor allen Dingen nach der Veröffentlichung am 2. Januar, wie viel Feedback von Menschen kam mit und ohne Migrationshintergrund, die sich gesehen fühlen, die jetzt auch einfach mir Danke gesagt haben, wie, ja, oder was für ein anderes Bild sie über den Libanon jetzt haben oder auch mal bekommen haben, und unabhängig von den Nachrichten.
Jetzt müssen wir aber wirklich mal in Tetas Garten gehen, wo Okay. Sie barfuß als Kind gespielt haben. Der liegt im Libanon, in Jbeil, wie ich gelernt habe, wie man es genau ausspricht. Das ist eine Küstenstadt nördlich von Beirut. Ja, Teta, muss man wissen, heißt auf im libanesischen Dialekt des Arabischen das Wort für Oma. Mhm. Wie sah es denn da aus in Tetas Garten?
Also eigentlich für mich war das so der perfekte Garten. Wahrscheinlich gibt es da noch viel schönere, gar keine Frage. Aber ich bin da einfach wirklich tagtäglich langgelaufen, barfuß. Aber auch, gut, da hat dann meine Oma immer gemeckert, dass ich Schuhe anziehen soll. Aber ich habe es am liebsten barfuß gemacht. Mit ganz vielen Hühnern, die dort rumliefen, rumgackerten und laut waren. Und auch diese Gerüche natürlich, die man dann so hat, wenn Hühner irgendwo leben. Dann natürlich Granatapfelbäume, Zitronenbäume, Mandelbäume. Ich überlege, was noch alles da war. Also ganz viele Obst- und Obstbäume, Gemüse war auch da. Zucchini, Salat und so weiter und so fort. Also es war eigentlich ein kleiner Garten, überschaubarer Laden, kompakter Garten, aber er hatte so viel zu bieten und meine Oma hat wirklich ja Jahrzehnte daran gefeilt, den so divers zu machen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und zum Beispiel auch Minze, die dort wuchs und die hat sie dann zum Beispiel immer im Sommer, also immer, wenn ich da war, auch immer kiloweise dann irgendwie ausgelegt auf dem Balkon und dadurch roch dann irgendwie der ganze Balkon und überhaupt so alles nach dieser getrockneten Minze. Und das ist eben auch ein Geruch, den ich mit ihr in Verbindung bringe, wenn ich den jetzt auch heute noch rieche.
Wie haben Sie sich denn an diese Zeit erinnert? Ich vermute mal, dass Sie mit Journalistin auch recherchiert haben, Gespräche geführt haben mit bekannten Verwandten, mit ihren Eltern. Wie ging das vor sich?
Ja, genau. Also gerade die langen Gespräche mit meinen Eltern waren mir persönlich wichtig, einfach weil ich natürlich auch sehr viel über meine Eltern in dem Buch schreibe, also auch ihre Kennenlerngeschichte in der DDR. Mein Vater ist ja 82 in die DDR gekommen zum Studieren und die ist schon auch, finde ich, sehr besonders. Und deswegen war diese Gespräche mit meinen Eltern für mich auch als Tochter sehr wichtig. Und weil ich natürlich die Geschichte einfach nochmal genauer und auch viel ausführlicher und auch emotionaler, glaube ich, nochmal mitgenommen habe, als jetzt, weiß ich nicht, vielleicht als kleines Kind, wo mich das alles noch nicht so interessiert hat. Und und natürlich auch mit Bekannten, mit vor allen Dingen mit meiner Familie, auch im Libanon, so gewisse Themen, wobei das meiste waren wirklich die wichtigen Gespräche mit meinen Eltern, weil die natürlich immer dabei waren und gerade als Kind und gerade so das erste Mal, als ich dort war, da habe ich ja keine wirkliche Erinnerung daran.
Aber konnten Sie denn in jüngster Zeit überhaupt dort in Teters Garten mal wieder hinreisen?
Also das letzte Mal war 2022 und das ist jetzt nicht mehr so der Garten, wie ich den so in Erinnerung habe oder wie ich ihn jetzt beschrieben habe, leider, weil er auch umgebaut wurde und das ist so ein bisschen schade. Und natürlich, jetzt war ich auch, wie gesagt, seit 22 nicht mehr da. Das lag einerseits an, ich war 23 war ich schwanger oder bin schwanger geworden, dadurch war das dann ein bisschen schwieriger, da hinzufahren.
Aber also gerade in den Kindheitserinnerungen, da ist es schon ein sehr warmer, liebevoller, vielleicht sogar ein bisschen schwärmerischer Ton, wenn Sie vom Libanon erzählen, das gute Essen, die entspannte Mentalität, der Strand, das kristallklare Meer. Eine Ihrer Cousinen soll Ihnen mal scherzhaft gesagt haben, du machst mehr Werbung für den Libanon als das Tourismusministerium. Ja. Es ist natürlich keine Reklame, um die es Ihnen geht, Frau Abud, aber natürlich vielleicht auch, ja, diesen schrecklichen Fernsehbildern, die viele von uns im Kopf haben oder die vielleicht wir nur noch im Kopf haben, wenn es um den Libanon geht, mal etwas anderes entgegenzusetzen?
Genau, also es ist ja trotzdem meine Erfahrung, meine Kindheit, meine Jugend, meine auch Gegenwart als Erwachsene. Ich bin ja, wie gesagt, also bis 22 war ich ja regelmäßig da. Ich habe auch 2 Jahre mal Reiseleitung gemacht, um auch den Libanon nochmal für mich nochmal anders zu entdecken tatsächlich. Und also das soll schon was dagegen setzen, aber ich schreibe im Buch jetzt auch nicht alles romantisierend und alles ist wunderschön und fahrt alle dahin und 24. Wissen wir alle, war im Libanon auch einiges los, leider. Sondern ich schreibe natürlich auch über meine Kriegserfahrung, Bombenerfahrung, Fluchterfahrung 2006, als ich mit meinen Eltern dort war, die ja schon irgendwie ein prägendes Erlebnis, Ereignis war in meinem Leben. Und darüber schreibe ich auch. Und ich schreibe auch über die Korruption, über die Wirtschaftskrise, wie es meiner Familie geht, dass eben meine 15 Cousinen und Cousins, mit denen ich dort groß geworden bin, eben nicht mehr alle dort sind, weil eben viele aufgrund der Wirtschaftskrise keine Jobs mehr haben und in anderen Ländern leben.
Sie reflektieren in diesem Buch aber auch, was der Libanon für Ihre ostdeutsche Identität oder auch für den Teil Ihrer ostdeutschen Familie bedeutet, dass Sie zum Beispiel ganz bewusst Plaste sagen statt Plastik oder Broiler statt Brathähnchen. Wie müssen wir uns das denken? Also es ist Ihnen schon wichtig zu sagen, ich bin eine Ostdeutsche.
Ja, also ich glaube, ich gehöre zu dieser Generation. Da gibt es ja jetzt so einige, die auch so, weiß ich nicht, ich glaube, wie nennt man das, vierte Generation, die so Mitte 80er und auch noch ein bisschen nach der Wende geboren sind, die so eine gewisse Ostalgie und Identität, glaube ich, aufrechterhalten und sich da irgendwie auch zugehörig fühlen und jetzt gar nicht also auch nicht im romantisierenden Sinne, sondern einfach, es gehört einfach zur Biografie und man darf ja nicht vergessen, jede Familiengeschichte wird immer weitergetragen. Und ich habe natürlich die DDR über meine Großeltern, also meine deutschen Großeltern und über meine Eltern natürlich erfahren. Und mein Vater hat in der DDR sehr prägende Jahre verbracht. Er ist, wie gesagt, 82 gekommen und meine Eltern haben sich in Leipzig kennengelernt, haben dort beide studiert. Ich habe auch in Leipzig studiert und das sind natürlich so Geschichten, Erfahrungen, die man mitbringt. Und ich finde es immer schwierig, wenn man versucht, dann seine Identität vielleicht klein zu halten oder sowas, weil warum sollte ich das? Hm.
Meinst du, Sie zitieren die Integrationsforscherin Naika Forutan in ihrem Buch mit einer These, für die die Forscherin bekannt geworden ist, nämlich, dass Ostdeutsche und Migranten ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Heimatverlust, vergangene Sehnsuchtsorte, Fremdheitsgefühle, Abwertungserfahrungen. Ich meine, in unserer Debatte momentan in Deutschland sind das ja ganz wichtige Punkte. Würden Sie wirklich sagen, dass Sie das verbindet?
Also ich bin ja keine Migrantin insofern, aber wenn ich jetzt so meinen Vater sehe, der hatte natürlich zu DDR-Zeiten eigentlich einen, würde ich sagen, ganz guten Status. Also er hat zumindest auch immer, das heißt geschwärmt von dieser Zeit, aber es war natürlich einfach nochmal eine ganz andere Phase als vielleicht jetzt, wo man über Migranten wirklich nochmal deutlich anders redet. Damals, gut, man darf auch nicht vergessen, Leipzig ist auch nochmal eine große Stadt gewesen als jetzt vielleicht auf dem Land, also das darf man ja alles nie irgendwie verkennen, aber da war die, würde ich sagen, Willkommenskultur tatsächlich nochmal eine andere oder zumindest das, was mein Vater, meine Eltern kennengelernt haben. Und also ich finde eigentlich diese These, die Naika Forutan da aufgebracht hat, schon irgendwie sehr naheliegend. Also ich finde, man sollte also das zum Anlass nehmen, eigentlich die Menschen mal zusammenzubringen und zu sagen, okay, ihr habt eigentlich ganz viel gemeinsam, anstelle immer zu sagen, ihr seid was anderes und die Menschen zu spalten. Und das finde ich gerade aktuell wirklich sehr problematisch, dass ich generell die Politik gerade sehr spalterisch finde, wenn man das so nennen kann.
Das Vorwort zu Ihrem Buch haben Sie erst vor 2 Monaten im November geschrieben. Das war noch vor dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah. Damals lief noch die Bodenoffensive Israels im südlichen Libanon. Jeden Tag starben Menschen, darunter jetzt nicht nur Hisbollah-Kämpfer, sondern eben auch viele Zivilisten. Sie schreiben da, wie froh Sie in diesem Moment waren, nicht in einem Nachrichtenstudio zu stehen, weil diese schrecklichen Nachrichten natürlich Sie auch persönlich stark berühren. Was denken Sie oder was geht Ihnen durch den Kopf und durchs Herz, wenn Sie aktuell an den Libanon denken?
Ja, also ich hatte letztes Jahr natürlich so ein Déjà-vu, einfach weil das sich natürlich sehr ähnelte mit 2006. Natürlich grundsätzlich ist vieles anders, aber so insgesamt, dass einfach Krieg, Krise herrscht in dem Land und dass man natürlich einfach eine grundlegende Angst um seine Familie hat. 2006 waren wir natürlich in dem Moment noch da, aber da war für mich die schlimmste Phase oder Zeit, als wir dann gehen sollten, durften, als Deutsche, die einen roten Pass mit goldenem Adler haben und ich dann meine Familie gefühlt im Stich lassen musste und hinter mir lassen musste. Und das war eigentlich, der schlimmste Moment zu dieser Zeit. Und das hatte ich im letzten Jahr auch, als ich dann einfach nicht wusste, was passiert jetzt, wird meine Familie irgendwie beschossen. Also man war einfach sehr ohnmächtig und so habe ich mich gefühlt. Und das geht ja vielen Menschen so, die irgendwie Familie woanders haben. Ich hatte auch also ähnlich war das so ein bisschen mit Freunden in Israel. Als ich dort gearbeitet habe, habe ich natürlich viele Menschen dort kennengelernt und als der 7. Oktober war, nach diesem brutalen Angriff, habe ich auch Freunde angerufen und geschrieben, sag mal, geht's euch gut, ist alles okay? Und die haben mir dann auch geschrieben, ja, uns geht's gut, aber bei einer Freundin ist zum Beispiel eben die beste Freundin tatsächlich dort umgebracht worden und die haben mir dann ein Jahr später, im September, als diese Offensive dort losging, dann auch geschrieben, wie geht's denn der Familie und so, also dieses, ich kann es nur nochmal sagen, dieses Miteinander und wir wollen alle Frieden und Ruhe und das kenne ich eben in dieser ganzen Region und ich hoffe, das bleibt jetzt so.
Am Ende Ihres Buches machen Sie auch deutlich, dass Sie Ihren Libanon auch für Ihre kleine Tochter festhalten und aufschreiben wollten, weil Sie befürchten, dass Ihr Kind das Land seines Großvaters nie so erleben wird, wie Sie es gesehen haben. Was meinen Sie, werden Sie eines Tages der Kleinen zeigen können, wo Tittas Garten war?
Auf jeden Fall. Also ich bin Optimistin und ich weiß, dass das wird sein und das wird es geben und ich freue mich da total drauf.
Dankeschön, Frau Abud, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Alles Gute für Sie, die Familie und Ihr Buch Barfuß in Tethers Garten, Berlin, mein Libanon und ich. So heißt es, erschien im Ullstein Verlag mit 240 Seiten für rund 19 Euro.
Neue Krimis.
Neu im Januar eingestiegen ist ein Roman aus den USA von der Autorin Jessica Knoll. Es geht dabei um einen realen, kriminellen, spektakulären Fall, der sich in den 1970er Jahren zugetragen hat. Unser Jurymitglied Katrin Dörksen erzählt uns jetzt, warum dieser Krimi klasse ist.
Neue Krimis.
Wir sind am Anfang von Jessica Knowles Bright Young Women im Haus einer Studentinnenverbindung in Florida. Es ist die Nacht vom 15. Januar 1978 und Pamela hat noch mal Hunger. Und deswegen steht sie noch mal auf, sieht, im Flur ist der Kronleuchter noch an. Und so nimmt sie nicht die Treppe, die direkt in die Küche führt, sondern die Haupttreppe. Und das ist die Entscheidung, die ihr das Leben rettet. Denn so begegnet sie nicht dem flüchtigen Unbekannten, der oben im ersten Stock gerade zwei ihrer Freundinnen ermordet und weitere verletzt hat. Sie sieht nur für einen ganz, ganz kurzen Moment sein Gesicht, als er sich an der Treppe noch mal kurz zu ihr umdreht. Und dieser Moment, der wird sie ihr Leben lang verfolgen. Wer sich so ein bisschen mit Kriminalgeschichte auskennt, der hat vielleicht an dieser Stelle schon erkannt, dass Bright Young Women inspiriert ist vom Fall des Serienmörders Ted Bundy. Dem haben diese sogenannten Kai-Omega-Morde und diese Hauptzeugin letztendlich den elektrischen Stuhl eingebracht. Aber wer diesen Kontext nicht so drauf hat, der kann theoretisch das ganze Buch durchlesen, ohne das mitzubekommen. Denn die Autorin nennt ihn nie beim Namen. Sie nennt ihn immer nur der Angeklagte. Und stattdessen konzentriert sie sich auf wechselnde Perspektiven von verschiedenen Frauenfiguren im Umkreis dieses Falles. Und im Mittelpunkt steht dabei immer diese Hauptzeugin Pamela. Und wir verfolgen sie direkt nach der Tat, auch später beim Prozess. Wir sehen, wie dieser Fall ihr Privatleben beeinflusst, wie sie zuerst völlig alleingelassen und überfordert damit ist, aber auch immer mehr an der Herausforderung wächst. Es gibt ja mittlerweile einige Krimis, die zwar von Serientätern erzählen, aber so ein bisschen dabei versuchen, die Aufmerksamkeit umzulenken auf die Opfer und auf die Überlebenden. Und Jessica Knoll erreicht das mit einem eigentlich ganz einfachen erzählerischen Kniff. Und zwar lässt sie Pamela auch aus der heutigen Perspektive auf den Fall zurückschauen. Also auch mit dem heutigen Wissen über die Psyche von Serientätern, über die Ermittlungsarbeiten und auch die damaligen Versäumnisse. Das heißt, sie kann das nochmal ganz anders einordnen und diesen alten popkulturellen Mythos vom Killer als Mastermind komplett zerpflücken. Also die berichtet uns, dieser Mann, der war kein diabolisches Genie, der war einfach ein durchschnittlicher Insel, den ich im Gerichtssaal beim Popeln beobachtet habe. Und ich glaube, da hört man schon ganz gut raus, was auch für eine Wut in diesem Text steht über das ganze weibliche Potenzial, das dabei verloren gegangen ist. Und das habe ich total gefühlt. Und es macht Bright Young Women selbst zum besten Beispiel dafür, welche Kräfte klug kanalisierte Wut freisetzen kann.
Bright Young Women, der Roman von Jessica Knoll. Jetzt bei Eichborn auf Deutsch erschienen, übersetzt von Jasmin Humburg. 461 Seiten kosten 18 Euro. Aktuell auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste. Die komplette Januarliste und natürlich auch unsere Jahresbesten-Krimis finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie mehr über Krimis allgemein wissen wollen oder spezielle Fragen haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns heute neue deutsche Lyrik an von Sebastian Schmidt, ein noch wenig geläufiger Name. Der Autor ist Anfang 40, lebt in Würzburg, schreibt auch Essays und Erzählungen. Ein erster Gedichtband erschien 2022, jetzt gibt es den zweiten. Abtauchen, egal, so der Titel. Unser Kritiker im Studio ist Matthias Kniep, Lyrikexperte. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, helfen Sie uns ein wenig auf die Sprünge, Herr Kniep. Wer ist dieser Sebastian Schmidt? Was ist er für ein Lyriker?
Ja, Sie haben es gesagt, er ist Anfang der 80er Jahre geboren. Er ist also nicht mehr ganz jung, aber er ist sicherlich noch nicht alt. Er gehört also in eine Art Zwischengeneration. Es gibt ja seit ungefähr der Nullerjahre so eine Art Diskurslyrik, die sich am Essayismus orientiert und sich den Anstrich von Wissenschaftlichkeit gibt. Da gehört er sicherlich nicht dazu. Dann gibt es eine neue Lyrik, die das Authentische feiert. Auch da gehört er nicht dazu. Er ist also dazwischen. Er ist ein eigensinniger, einzelgängerischer Dichter, der eine eigene Sprache gefunden hat, jenseits dieser Trends, die ich eben erwähnt habe.
Und was lesen wir jetzt in Abtauchen, egal worum geht's? In diesen Gedichten?
Ja, es ist sein zweiter Band, auch bei der Parasitenpresse erschienen wie der erste. Schon mit dem ersten hat er seinen eigenen Ton gefunden. Er schreibt eigentlich über Kindheit und Jugend. Und gerade was die Beschreibung von Kindheit und Jugend angeht, hat er eben diese dichterische Sprache gefunden, findet ganz eigene Bilder dafür, wie es war, aufzuwachsen in den 80er, 90er Jahren. Er taucht ab in ein Familienleben, das Aufwachsen unter prekären Verhältnissen. Er schreibt auch über Armut, auch politisch in dem Sinne. Und er entwickelt utopische Konzepte, die ganz praktisch sind. Also es wird darüber nachgedacht, wie kann man gemeinsam leben? Was gibt es für Wege, gemeinsam zu existieren? Deshalb sind die Gedichte in ihrer Anlage oft auch dialogisch. Es gibt ein Gegenüber und das Sprechen des Gegenübers wird mit hineingenommen in das eigene Sprechen, sodass die Texte immer auch vielstimmig sind.
Wie hört sich das an, Herr Kniep? Sie haben uns ein paar Verse mitgebracht.
Ich wollte ein ganzes Gedicht lesen, deshalb habe ich ein sehr kurzes ausgewählt. Das nennt sich Generation ohne Titel. Deshalb nenne ich sie die trübe Generation. Entscheidungen wie Eichen, Haare wie Playmobil, Sorgen wie Fisch. Eine gute Gabe, flexibel as hell, also gar nicht. Benjamin Franklin soll seinen Drachen zur Erfindung des Blitzableiters damals an eine Eiche gebunden haben, sagen sie.
Eichen und Haare wie Playmobil. Was wird für Sie hier deutlich? Was ist dieses ja ganz Besondere an dieser Dichtung für Sie?
Ja, es ist eine Generationenbeschreibung. Deutlich ist die Bildfindung, die er hat. Man liest das und denkt seltsam, ich verstehe gar nichts. Aber das sind keine verrätselten Texte. Wenn man bei Gedichten den Eindruck hat, es ist ein Rätsel, ist es meistens ein schlechtes Gedicht. Das, was Sebastian Schmidt macht, ist, er versucht, alles ganz, ganz klar zu sagen, aber er sagt es eben mit dichterischen Mitteln. Man muss zu diesen Gedichten zurückkehren und wenn man das dritte Mal zu ihnen zurückkehrt, merkt man, alles ist ganz einfach gesagt, aber eben so, wie Sebastian Schmidt es uns sagt. Und plötzlich wissen wir das, was wir vorher auch schon gewusst haben, nur wissen wir es jetzt tiefer.
Abtauchen egal, dieser Titel ist mir gleich aufgefallen, er hat so ein bisschen was Schnoddriges, aber es ist nicht schnoddrig, diese Dichtung, sondern sie ist beiläufig, bodenständig. Was würden Sie für ein Adjektiv finden?
Auch das Schnoddrige trifft es schon. Das ist ein Autor, der sehr, sehr viel Witz hat. Es geht aber auch sehr viel um Trauer. Es geht auch um Gemütsverdunklung. Worum es nicht geht, es ist kein ironischer Dichter. Er möchte sich nicht distanzieren von den Leserinnen. Und das ist auch kein melancholischer Dichter. Es ist eher ein Dichter der Trauer. Melancholie muss man sich leisten können.
Sie haben vorhin schon vom neuen, eigensinnigeren Ton gesprochen, Herr Kniep. Sie selbst geben ja auch das renommierte Jahrbuch der Lyrik heraus. Das ist auch immer so ein Gradmesser, ne, für den Stand der poetischen Dinge hierzulande. Ist Sebastian Schmidt für Sie Avantgarde eigentlich, ein Dichter der Zukunft? Weil Sie auch sagten, es gibt diese eine Linie, es gibt diese andere Linie historisch, da steht er so dazwischen.
Vor 15 Jahren hätte ich noch gewusst, was die Avantgarde ist. Heute ist die Gemengelage in der Lyrik so schwer, dass der Unterschied zwischen Tradition und Avantgarde gar nicht mehr so genau zu benennen ist. Was ich weiß, ist, dass Sebastian Schmidt mit das Seltsamste und Seltenste ist. Er ist ein guter Dichter. Das müsste eigentlich reichen. Es gibt einmal die Formulierung bei ihm, wir treffen uns neu in den Gehegen der Zukunft. Das wäre ja sozusagen dann schon Avantgarde. Was passiert, wenn wir uns in den Gehegen der Zukunft treffen, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir dann die Gedichte von Sebastian Schmidt lesen.
Einfach ein guter Dichter. Dankeschön. Matthias Kniepe über Abtauchen, egal, den Lyrikband von Sebastian Schmidt. Jetzt neu im Verlag Parasitenpresse mit 88 Seiten für 12 Euro. Mehr dazu wie immer unter deutschlandfunk.de.
Straßenkritik.
Ich bin der Sebastian Heitzmann und eins der letzten Bücher, das ich gelesen habe, ist Die Kunst des Hungerns von Sam J. Miller. Es geht letzten Endes um einen Jungen, er ist schwul, er ist an seiner Schule nicht so anerkannt und er entdeckt für sich selbst, er kann Kontrolle über sein Leben übernehmen, indem er eine Essstörung entwickelt letzten Endes. Und im Verlauf des Buches entwickelt er auf eine Art übernatürliche Fähigkeiten Der Leser muss aber an jeder Stelle entscheiden, hat er diese Fähigkeiten tatsächlich oder sind das einfach die Auswirkungen seiner abnehmenden Gesundheit? Ich fand das Buch super spannend. Ich habe mich ein Stück weit damit sehr identifizieren können. Einfach gerade dieses Gefühl, ein Außenseiter ein Stück weit zu sein in einer Gesellschaft, das ist auf eine sehr empathische, eine sehr mitreißende Art geschriebenes Buch.
Aus Rosenheim kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Zum schönen Schluss spendiert uns Sebastian Heitzmann diesen englischen Titel The Art of Starving, die Kunst des Hungerns. Preisgekrönter Science-Fiction-Fantasy-Roman vom US-Autor Sam J. Miller. Großer Erfolg, merkwürdigerweise findet man keine deutsche Übersetzung. Das amerikanische Original, das gibt's bei HarperTeen, leicht zu bestellen im Netz als Taschenbuch mit 400 Seiten für 8,50 Euro. Der Hansa Verlag will in Zukunft auch englischsprachige Ausgaben für den europäischen Markt in Eigenregie produzieren und vertreiben, heißt exklusiv die Rechte dafür erwerben. Das wurde diese Woche bekannt und auch, dass dieses Projekt gleich mit dem Superstar des Hauses Hansa starten soll, mit T.C. Boyle. Dessen nächster Roman wird im August auf Deutsch Weltpremiere haben. Die englische Hansa-Ausgabe folgt dann ein halbes Jahr später. Das wollen wir mal genauer wissen und fragen gleich den Chef. Jo Ländle ist am Telefon. Guten Tag nach München, Herr Ländle.
Ja, hallo, Herr Scholl.
Habe ich das so richtig dargestellt, was Sie da vorhaben? Den nächsten Boyle gibt es für Europa auf Englisch exklusiv bei Ihnen?
Das ist ganz korrekt und mit der Besonderheit, denn wir sind ja weiter auch ein Verlag für gute Übersetzungen, erscheint eben Dirk van Gunsterens Übersetzung als Weltpremiere schon in diesem Herbst. Und im nächsten Frühjahr kommen wir dann eben parallel zur US-Ausgabe mit der englischen Ausgabe hier.
Warum machen Sie das?
Das machen wir aus einem ganz einfachen Grund, weil die Leute mehr Englisch lesen als früher. Ja, ändert sich das Leseverhalten, dadurch ändert sich der Markt von einigen Autorinnen und Autoren, wird inzwischen in Deutschland genauso viel Auflage auf Englisch verkauft wie auf Deutsch. Das ist etwas, was Kollegen in noch anglophileren Ländern wie Holland oder Skandinavien, wo ja ganz früh schon auch das Fernsehen nicht synchronisiert wurde, wo die Leute also ganz früh schon angefangen haben, auf Englisch Kultur zu genießen. Da verändert das die Verlagslandschaft richtig. Da lohnt es sich fast nicht mehr, Bücher zu übersetzen. Bevor das so weit kommt, sagen wir machen beides und wollen eben unsere eigenen Ausgaben veranstalten.
Aber wenn die Umsätze jetzt von englischsprachigen Titeln so europaweit so weit steigen, welches Interesse sollten denn amerikanische oder englische Verlage haben, ihnen diese Rechte zu geben?
Gar keine, weil das für die ein tatsächlich schönes Zubrot geworden ist in letzter Zeit. Wir verhandeln aber nicht mit den Originalverlagen, sondern wir verhandeln mit den Agenturen unserer Autorinnen und Autoren. Und die haben ein Interesse daran, dass die Sachen hier gut lieferbar sind. Das können wir besser sicherstellen als diese manchmal etwas schwierige Logistikkette nach England oder Amerika. Die haben ein Interesse daran, dass diese Bücher schön gemacht sind. Denn diese Export-Editions, die wir hier von den englischen, also gerade britischen Ausgaben kriegen, sind wirklich oft hundsbillig gemacht. Das sind ja gar nicht die Originalausgaben, die hierhin geliefert werden, sondern das sind eben extra für den Export gemachte, einfache, schmucklose Ausgaben. Und vielleicht der wichtigste Punkt, wir zahlen deutlich höher pro Exemplar den Autorinnen und Autoren.
Das heißt, Sie müssen die Autoren exklusiv loseisen von ihren Verlagen, wenn sie jetzt an so eine Agentur gehen. Also bei T.C. Boyle hat das ja geklappt. Was haben Sie denn bezahlt?
Wir haben da schon was für bezahlt. Mein Gott, früher wurde die Welt auch aufgeteilt, oft zwischen den britischen Verlagen und den amerikanischen Verlagen. Jetzt wird Europa sozusagen nochmal rausgeschnitten. Die Agenturen freuen sich, wenn mehr Menschen an der Auktion teilnehmen, steigen die Preise.
Ja, war ja klar, dass Sie die Zahlen nicht sagen, Herr Ländle. Aber ist es wirklich weniger als das, was Sie für eine normale Lizenz bei einem US-amerikanischen Verlag hätten hinlegen müssen? Ich meine, das ist ja oft der Punkt, dass sich Verlage das auch inzwischen nicht leisten können, weil es ja auch horrende Summen oft sind.
Ja, wir haben die Besonderheit, T.C. Boyle ist ein ganz spezieller Fall. Wir wollen diese Sache schon lange mal machen, den internationalen Agenturen zu zeigen, dass wir selber das auch können und wir glauben auch besser können, einfach weil wir hier nah am Buchhandel dran sind. Der Buchhandel lässt sich gerne von uns beliefern, da weiß er, dass die Konditionen in Ordnung sind, dass er uns auch mal Bücher, die er nicht verkauft, wieder zurückschicken kann und all diese Abstimmung. Und das ist uns auch was wert, aber die Verhandlungen sind, also das ist, wir überzahlen das überhaupt nicht. Das Besondere ist eben, dass Boyle hierzulande ein riesiges Publikum hat. Mhm. Er ist hier Nummer 1 Bestseller, das ist er weder in Amerika noch in England noch irgendwo sonst. Da hat er wirklich sein deutsches Publikum besonders nah bei sich und deswegen hat er auch große Lust. Also ohne ihn wäre das nicht gegangen. Er, als ich ihn anrief, sagte er, okay, I can be a pioneer, I will be a pioneer. Also das gefällt ihm, da Erster zu sein.
Sie haben diese Woche schon mal das Zahlenverhältnis deutlich gemacht. Also vom letzten Boyle-Roman haben Sie 120.000 deutsche Exemplare verkauft. Die amerikanische Ausgabe haben sich immerhin noch 25.000 Leserinnen und Leser besorgt. Das ist doch wirklich eine erkleckliche Menge. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ich bin auch so jemand, der gerne die englischen Originale liest und ich gucke dann immer. Ich warte jetzt doch aber nicht ein halbes Jahr auf den neuen Boyle, wenn es den vielleicht in den USA schon vorher gibt. Mit 3 Klicks bei Amazon habe ich einen bestellt und er ist auf dem Weg zu mir.
Genau, und deswegen drehen wir es hier jetzt um. Jetzt müssten Sie ein halbes Jahr warten, dass die englische Ausgabe kommt, sowohl hier in Europa wie auch in Amerika. Wir sind mit der deutschen Ausgabe 6 Monate früher.
Ja gut, aber Herr Lindl, bei Boyle klappt das natürlich jetzt so insofern, weil er natürlich hier in Deutschland ein Riesenpublikum hat. Wenn Sie jetzt aber an einen anderen bedeutenden englischen Autor, sagen wir mal den Booker-Preisträger, den jüngsten, herantreten, der zeigt Ihnen doch irgendwie den Vogel, wenn er sagt, nun gut, also ich erwarte doch nicht, dass sozusagen der gesamte europäische Raum ein halbes Jahr drauf wartet, bis ich das englische Original habe.
Ja, nein, das ist klar. Aber das versuchen ja wirklich alle deutschen Verlage inzwischen bei Dingen, wo es eine große, auch momentane Neugier gibt, sehr schnell zu sein. Das ist eine ganz schwierige, auch diplomatische Abwägung, weil wir natürlich irrsinnig Qualität, und das bedeutet in dem Fall auch Zeit, in die Übersetzung stecken wollen. Aber da, das ist dann eine Verhandlungssache, dass wir sagen, wir bekommen die Manuskripte zum Übersetzen so früh und ihr wartet bitte noch einen Moment, dass wir dann zeitgleich erscheinen können. Mhm. Das ist uns, und das ist ja bei anderen deutschsprachigen Verlagen auch der Fall, eine ganz wichtige Sache geworden, weil man diese internationale Aufmerksamkeitswelle hat.
Nun haben Sie, Herr Lindle, den Trend schon angesprochen, dass manche englischsprachige Bestseller bei uns in Deutschland in der Originalsprache mehr gelesen werden als die deutsche Übersetzung. Sally Rooney wäre so ein Beispiel. Ja. Ist es denn denkbar, dass Sie in Zukunft die Rechte erwerben, das Buch auf Englisch herausbringen und dann gar keine deutsche Ausgabe mehr machen?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dafür sind wir, Dirk von Gunsterens Übersetzung von T.C. Boyle ist in meinen Augen nicht schlechter als das Original. Es gibt viele, viele Menschen, die gerade wenn es um Literatur geht, kommen wir auch in Bereiche, wo Formulierung, wo die Lexik so anspruchsvoll wird, dass man dann die Nuancen auch nicht versteht. In der Lyrik haben wir immer so schön zweisprachige Ausgaben, da kann man hin und her springen. Das kriegen wir bei Romanen nicht hin.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, ein interessanter Punkt, Herr Lendle, weil viele Titel, die in Englisch die in Deutschland auf Englisch gelesen werden, so auch aus diesem Bereich Young Adult Romance kommen, wo die Sprache recht oft einfach gehalten ist, sich leicht lesen lässt. Ich meine, bei einem Autor wie T.C. Boyle ist ein ganz anderes sprachliches Level. Ich habe jetzt gerade den Roman von Richard Powers im Original gelesen. Ja. Das ist schon ein anderer Schnack. Ne?
Ja, oder wenn wir dann denken, keine Ahnung, Douglas Stewart mit schottischen Einsprengseln, da kann ich auch jeden verstehen, einschließlich meiner selbst, der dann nicht mehr jeden Begriff und jeden Slang-Ausdruck kennt. Also deutsche Übersetzungen sind weiterhin notwendig, immerhin. So sicher sind auch nicht alle, die mal irgendwie ein College-Jahr drüben absolviert haben, in den Feinheiten der Sprache. Aber abzubilden, dass es ein Interesse gibt. Und mir war wichtig zu sagen, ich verdamme das ja nicht. Ich begrüße das ja auch, dass Leute mehrsprachig unterwegs sind und ein Interesse und eine Neugier haben. Ich will die gar nicht, ich will da keine Zölle drauflegen, um mit Trump zu sprechen, sondern ich will dann eben eher sagen, wenn wir für Boyle schon die große Lesereise organisieren und so weiter, dann will ich, dass wenn die Leute das Englische dann am Ende des Lesungsabends sich signieren lassen, das dann auch von uns kommt.
Wie sieht denn das dann ganz praktisch aus, Herr Lendle? Also dann so in einem Jahr, wenn ich in die Buchhandlung gehe, gibt es dann so eine eigene englische Hansa-Abteilung, Hansa Books vielleicht Logo, besonderen Covern?
Nein. So viel wird das auch nicht sein. Das haben wir mal als Signal und als Leuchtturm gemacht, um der internationalen eben auch Agenturwelt zu zeigen, das ist möglich, schaut euch das mal an, lasst uns davon lernen, lasst uns Erfahrungen machen. Wir müssen den europaweiten Vertrieb bis nach Kasachstan und so weiter auch erstmal hinkriegen und beweisen, dass wir das können. Das wird jetzt in den nächsten Jahren viele, viele Gespräche geben. Jetzt steht die Londoner Buchmesse an. Da wird das sehr diskutiert werden und dann schauen wir mal, welche anderen Autoren sich darauf einlassen. Das ist aber jetzt keine weltumstürzende Geschichte.
Herr Lendle, jetzt haben Sie noch eine Minute für alle T.C. Boyle-Fans. Er ist ja wirklich ein Riesenrenner bei uns. Er war hier schon im Deutschlandfunk Kultur, haben wir Call-In-Shows gemacht, da sind die Leitungen zusammengebrochen. Eine Minute, worum geht es denn in dem neuen Buch?
Es ist der Hammer, es ist so schön. Es ist eine, also T.C. Boyle ist ja bekannt dafür, dass er sich in der Regel so ein großes Thema nimmt und das in einer boylesken Szenerie aufhängt. Hier gibt es gar nicht dieses eine größere Thema, was weiß ich, Umweltzerstörung, Rechtsruck oder so weiter, sondern er ist ganz nah an den Menschen dran. Das ist eine Dreiecksgeschichte. Ein Arzt kommt, seine Mutter ist gestorben, er soll das Haus irgendwie verkaufen und lernt plötzlich in der Bar eine Frau kennen. Und diese Frau sagt einfach, ich ziehe da jetzt ein und kümmere mich um alles. Und diese Frau hat aber noch irgendwie einen alten Ex-Typen im Hintergrund, der übel ist. Und zwischen diesen dreien entspinnt sich ein sehr dramatisches und hochspannendes Gespinst, das allerlei Zündstoff bietet. Also eher eine psychologische, emotionale.
Die Minute ist rum, Herr Lendle. Ja. Man liest Englisch demnächst bei Hansa. Das war der Verlagschef Jo Lendle. Dankeschön für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Schönes Wochenende.